True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24-Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der Region.
Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge des OVB24-Podcasts True Crime zwischen Inn und Alpen. Wie wir in der zweiten Folge schon angekündigt haben, wollen wir uns in der dritten Folge jetzt die unterschiedlichen Ansichten, die über den Prozess und die Vorfälle bestehen, anschauen. Da gibt es auf der einen Seite die Staatsanwaltschaft, die weiter von einem Gewaltverbrechen ausgeht, die Nebenklage von Hannas Eltern, die wissen wollen, was mit ihrer Tochter passiert ist, und die Verteidigung, die davon überzeugt ist, dass der Angeklagte beider Prozesse unschuldig ist.
Ein kurzer Hinweis vorab. Mit allen Beteiligten, die ihr in dieser Folge hören werdet, haben wir persönlich gesprochen, sind dafür auch bis nach Hamburg gefahren. Dort haben wir Yves Georg getroffen. Der war damals Verteidiger des Angeklagten. Und jetzt hört ihr, was er zur Unschuld seines Mandanten zu sagen hat.
Da habe ich keinerlei Zweifel, dass er das, was ihm die Staatsanwaltschaft vorgeworfen hatte, ja nun nicht mehr vorwirft, sie hat ja auch Freispruch beantragt, nicht begangen hat. Er hat mit dem Tod der Hannah W. nichts zu tun. Da gibt es für mich keinen Zweifel. Es gibt ja auch keine Belastungsmomente mehr, die gegen ihn sprechen. Also überhaupt nichts. Es ist ja alles, was noch vorher im Raum stand, ist im neuen Verfahren, im zweiten Durchgang entkräftet worden. Und die Kammer hat es ja deutlich gesagt in ihrer mündlichen Urteilsbegründung. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass er Hannah W. auch nur getroffen haben könnte.
Dennoch war es aber so, dass ja im ersten Prozess ein klarer Schuldspruch von der Kammer kam. Wie das sein kann, auch dafür hat Georg eine Erklärung.
Das liegt an einer befangenen Vorsitzenden, die flankiert war von einem Beisitzer und einer Beisitzerin, denen es ebenso wie der Vorsitzenden an basalen Kenntnissen der Strafprozessordnung und zutreffender Beweiswürdigungsmethodik mangelt. Das kann man nicht anders sagen, vor allem kann man es nicht in milderen Worten sagen. Auch die ganze Verhandlungsführung dieser Vorsitzenden insgesamt hat gezeigt, dass sie weder willens noch in der Lage war, dem Angeklagten, meinem Mandanten, einen auch nur einigermaßen fairen Prozess zuzugestehen. Und wie gesagt, flankiert wurde das sehen Sie an einer Vielzahl grob rechtsfehlerhafter Beschlüsse, die diese Kammer zu Beweisanträgen meiner Mitverteidigerin Regina Wick gefasst hat, dass diese Kammer und die beiden flankierenden Beisitzer rechtlich in einer Weise aufgestellt waren, die man sich gar nicht erklären mag, wenn man bedenkt, dass es alles jahrelang Lebenszeit ernannte Richter, darunter wie gesagt eine Vorsitzende sind, die weit über 10 Jahre alle den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit Strafprozessrecht zu befassen.
Ein Punkt, auf den sich die Verteidigung immer wieder beruft und der für die Unschuld ihres Mandanten sprechen soll, ist, dass sie diese Unfalltheorie vertreten, dass Hannah Wörndl eben nicht getötet wurde, sondern durch einen Unfall gestorben ist. Dazu hat Regina Rick auch immer wieder Gutachten und Stellungnahmen angekündigt. Michael, du hast es immer wieder verfolgt. Wie ist denn der Stand oder wie ist es um diese Gutachten und Stellungnahmen bestellt?
Ja, es sind Gutachten, die erklären sollen, woher die Verletzungen an Hannah stammen. Zum Beispiel die beiden gebrochenen Schulterdächer, die Kopfwunden, die sollen durch das Treiben bzw. durch Aufprallen an irgendwelche Hindernisse, Steine, Felsen im Ufer der Prien geschehen sein, diese Verletzungen. Und um das zu unterstreichen, hat die Verteidigung verschiedene Gutachten bestellt. Warum die nicht mehr in dem Prozess zur Sprache kamen, du meinst den zweiten Prozess, den in Laufen, der nach der Revision notwendig geworden war. Es war schlicht und ergreifend wegen der Verfahrensökonomie nicht mehr nötig. Verfahrensökonomie heißt, die Vorsitzende Heike Will wollte dieses Verfahren abkürzen und hatte eigentlich dazu nur zu klären, ist dem Angeklagten überhaupt eine Verbindung zum Tod von Hannah nachzuweisen. Und das war es dann am Ende nicht. Damit war der Fall für Heike Will erledigt. Sie musste nach ihren Vorgaben sogar den Angeklagten freisprechen. Die Gutachten, die spielten keine Rolle mehr.
Dennoch beharrte man aber auch von Seiten der Verteidigung auch nach dem zweiten Prozess noch auf dieser Unfallthese. Von einem Unfall will die Nebenklage rund um Walter Holderle aber eher nichts wissen. Michael, magst du noch mal kurz erklären, was denn eigentlich die Nebenklage in diesem Prozess für eine Rolle gespielt hat?
Ja, vielleicht sollte ich kurz erklären, was die Nebenklage eigentlich ist. Das ist eine Möglichkeit, die Position von Angehörigen in einem solchen Prozess zu stärken. Die Eltern haben über ihren Vertreter, über Rechtsanwalt Walter Holderle die Möglichkeit, Akteneinsicht zu beantragen, Beweisanträge zu stellen. Vor allem aber konnte Walter Holderle ihnen das Verfahren eindeutschen, erklären, was da gerade abläuft. Sie haben sich dann während des zweiten Verfahrens in Laufen aus dem Verfahren verabschiedet. Die Nebenklage ist also zurückgetreten aus dem Verfahren und das hat auch seine Gründe gehabt.
Ein Grund war, dass es im zweiten Prozess kaum noch um Hanna selbst gegangen ist und dass natürlich auch diese besagte Unfalltheorie einen großen Raum eingenommen hat, was vielleicht eine Familie nicht unbedingt in so einem Fall hören möchte. Michael, kannst du uns denn mal so die paar Stichpunkte dieser Unfalltheorie erklären? Warum hat sich die Verteidigung so drauf gestürzt und was spricht dafür und dagegen?
Ja, die Unfallthese soll kurz und knapp beweisen, dass der Angeklagte nicht der Angeklagte sein darf, weil er nicht als Täter in Frage kommt, sondern weil Hanna an einem Unfall gestorben ist. Und das macht die Verteidigung natürlich vor allem erstmal an den Verletzungen von Hanna fest. Da nennen wir vor allem die Kopfverletzungen. Die sollen zum Beispiel entstanden sein durch verschiedenes, durch mehrmaliges Antreiben der Leblosen an einen Wehrschütz. Ein Wehrschütz ist ein Brett, eine Vorrichtung, die an Wehren verwendet wird, um Wasser abzuhalten oder durchzulassen. Und dagegen soll also Hanna 5-6 Mal mit dem Kopf gestoßen sein. Und die Wunden an ihrem Kopf rühren von Schrauben her, die vom Durchmesser her ganz gut in diese Wunden zu passen scheinen. Anderes Beispiel, das sind die synchron gebrochenen Schulterdächer. Die sollen entstanden sein durch einen Sturz aus großer Höhe, sagen wir mal 2 Metern, als Hanna über eine Stufe im Bett der Prien trieb und kopfüber runterstürzte ins Bachbett, ins Flussbett. Da darf man sich allerdings die Frage stellen, der Laie würde vermuten, dass bei einem solchen Aufprall eine schwere Kopfwunde entsteht, eine einzelne schwere Kopfwunde. Die wurde meines Wissens nach eben nicht gefunden.
Eine klare Meinung zu der Unfalltheorie hat auch Walter Holderle.
Aus Sicht der Nebenklage und auch aus Sicht der Eltern von der Hanna war das definitiv kein Unfall. Und wenn man sich die Verletzungen von der Hanna anschaut, dann sind es auch nicht Verletzungen, die postmortal entstanden sein können. Das, was jetzt in der Doku gemacht worden ist, dass da von Leuten, die ja jetzt die Hanna nicht selber seziert haben und auch aus eigener Erfahrung relativ wenig sagen können, dass da im Nachhinein gesagt wird, diese Verletzungen könnten auch in anderer Weise zustande gekommen sein. Das halte ich komplett fernliegend. Und wenn diese Sachverständigen, also gerade mit dieser Schraubentheorie, die da in den Raum gestellt worden ist, dass der Kopf von der Hanna da mehrfach gegen so Schrauben, die an einem Wehr befestigt waren, geschlagen worden wäre, da muss ich sagen, also wenn jemand das ernst nimmt, dann muss er sich auch mit der Thematik auseinandersetzen, dass wenn man gegen diese Schrauben schlägt, dass man dann nicht singulär diese Verletzungen hätte, sondern dann hätte der Kopf noch Verletzungen und zwar langstrimmige von der Verschraubung, also von dieser Metallkante, auch von der Holzkante. Auch da wäre der Kopf der Leiche dagegen geschlagen. Und was ich auch schon bei einem meiner Anträge thematisiert habe, das waren Schrauben, die waren mit grüner Farbe lackiert, das war auch erodiert. Das heißt also, wenn der Kopf dagegen schlägt, da hat man zumindest kleinste Metallpartikel oder zumindest von diesem grünen Lack hätte man da irgendwelche Anhaftungen dann in der Wunde. Da ist überhaupt nichts gefunden worden zu dem Ganzen. Also wie jemand, der sich als Sachverständiger bezeichnet, zu dem Ergebnis kommt oder kommen kann, dass das auch auf diese Weise erfolgen hätte können, das ist für mich komplett widersinnig.
Walter Holderle hat jetzt hier auch schon eine Doku angesprochen, auf die werden wir dann später nochmal im Detail zu sprechen kommen. Michael, was haben denn die Rechtsmediziner vor Gericht zum Entstehen der Verletzungen gesagt?
Ja, sie haben vor Gericht in der zweiten Verhandlung gar nichts mehr gesagt und die ist ja für uns die entscheidende. Deren Urteil ist ja nun rechtskräftig. Sie haben nichts mehr dazu gesagt, weil der Fall für die Vorsitzende einfach schon erledigt war. Die Entscheidung war gefallen in dem Augenblick, da sie erkannte, dass eine Verbindung des Angeklagten zum Tod von Hannah Wörndl nicht herzustellen ist, zumindest nicht zweifelsfrei hergestellt werden kann. Insofern hat das keine Rolle mehr gespielt.
Regina Rick hat dennoch diese Gutachten angekündigt. Ein anderes Gutachten, das nichts mit den Verletzungen zu tun hat, aber zum Beispiel in einer zweiten Überwachungskamera, die angeblich Aufschluss darüber geben soll, dass der Angeklagte zu dem Zeitpunkt gar nicht vor Ort sein konnte, wurde auch angekündigt. Glaubst du, dass die irgendwann noch kommen? Oder wie ist der aktuelle Stand mit diesen Gutachten? Können die noch zur Aufklärung beitragen?
Ob sie zur Aufklärung dessen beitragen können, was da wirklich am Morgen des 3. Oktober passiert ist, boah, möchte ich bezweifeln. Aber wir haben diese Gutachten ja teilweise auch schon gesehen. Es gab verschiedene Dokus. Es gab eine Doku im NDR, die die Unfallthese sehr stark vertritt, sehr, sehr stark. Und da kommen diese Gutachter ja auch zur Sprache.
An der Stelle, Patricia, wir waren im Rahmen dieses Podcasts auch an dem Parkplatz, wo der vermeintliche oder mutmaßliche Tatort liegen könnte. Wir haben uns den Bärbach, die Stelle angeschaut, worum eben auch in dieser Unfalltheorie gesprochen wird, dass Hannah womöglich beim Urinieren in den reißenden Bärbach gefallen ist. Wie schätzt du es ein, die Situation vor Ort? Sie wohnte nur ein paar Meter entfernt. Macht es Sinn, dass da jemand noch aufs Klo geht oder dass man eher nach Hause geht?
Also ich kann da natürlich nur für mich persönlich sprechen, auch für die jungen Frauen in meinem Freundeskreis. Wie ich die Stelle gesehen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich an diesen Bach stellt, weil man so dringend aufs Klo muss. Ich glaube, da kann ich auch für alle meine Freundinnen sprechen, wenn man die Möglichkeit hat, in 2, 3, 4, 5 Minuten nach Hause zu gehen und dort auf die Toilette zu gehen, dann setzt man sich da nicht an einen Bach. Zudem waren ja auch in der Nähe noch Büsche, die jetzt da nicht an dem Bach gelegen wären. Also es ist eine eher ungünstige und auch ungewöhnliche Stelle, kann ich mir eher nicht vorstellen.
Zumal Hannah ja nur wenige 100 Meter von der Stelle zu Hause ist. Es wäre ein Klacks gewesen, einfach schnell nach Hause zu gehen und dort auf die Toilette zu gehen.
Oder eben vorher schon im Club.
Das ist richtig. In dieser Doku, die schon mehrmals angesprochen wurde, gab es auch weitere Theorien zur Unfallthese. Auch zu diesen hat sich Walter Hollerle ausführlich bei uns geäußert.
Wenn ich mir jetzt die Doku angesehen habe und da kommt einer, der sich auch wieder als Sachverständiger bezeichnet, dann plötzlich zu der Idee, dass man aufgrund vermeintlich konkreter Handydaten dann plötzlich auf der anderen Seite des Baches ist, bei irgend so einem Einlass von Oberflächenwasser in das Wasser und dann fantasiert er sich zusammen, dass Hanna eine Jacke halb ausgezogen hätte, um irgendetwas auszuwaschen. Da frage ich mich, was hätte die Hanna auszuwaschen? Wieso zieht sie die Jacke da halb aus? Wieso beugt sie sich dann bei strömendem Regen in einem Bach und wäscht was aus, wenn sie nur noch 400 Meter nach Hause gehen muss und da Waschmittel und Bad und alles hat, was sie bräuchte, um was auswaschen zu können? Also man sieht, wie diese Doku aufgebaut ist, dass da der Fantasterei freien Lauf gelassen wird und da jeder irgendwas in den Raum stellen kann, um dann vermeintlich darzulegen, dass das ja ein Unfall war, weil die Hanna da zum geht und was auswaschen möchte. Also ich wäre fast vom Stuhl gefallen, wie ich diese Doku da in dem Bereich gesehen habe.
Ein anderen Punkt, den der Nebenklagevertreter kritisiert, ist, dass die ganzen Indizien aus dem ersten Prozess, wie die Zeugen, Täterwissen, gar keine Rolle gespielt haben. Auch dazu wollen wir ihn einmal hören.
Also für mich auch absolut unerklärlich und das war ja tatsächlich der Grund, wieso der Vater von Hannah sich nach dem 4. Verhandlungstag entschieden hat, sich aus dem Verfahren zu verabschieden, weil man eben eindeutig den Eindruck hatte, dass das Gericht ja die Federführung komplett aus der Hand gegeben hatte und die Verteidigung im Prinzip nur darauf aus war, alles, was jetzt an Belastung kommen könnte, das wurde ja dann sofort kleingeredet, wurden irgendwelche Fragen sofort beanstandet. Also man hat gemerkt, die wollen das alles klein halten oder dass das überhaupt nicht angesprochen werden darf. Das Gericht hat das alles zugelassen.
Walter Holderle hat es jetzt schon mehrfach angedeutet, die Medien haben in diesem Fall eine große Rolle gespielt. Michael, wie hast du bei Gericht den Medienrummel erlebt?
Der Medienrummel war für unsere Verhältnisse hier im Landkreis gewaltig. Es waren ja nicht nur regionale Medienvertreter da, es waren überregionale Zeitungen am Start, es waren Kamerateams am Start, es war Sat.1 am Start, es war der Spiegel am Start irgendwann. Ja, es war ein großes Interesse. Und man kann sagen, die Medien haben vor allem den zweiten Prozess beeinflusst.
Inwiefern?
Also die Sache begann eigentlich schon mit Beginn des Jahres 2025, als in der Zeit ein ganzseitiger Bericht über den Fall erschien unter dem Titel Sie brauchten einen Mörder, glaube ich. Und da wurde sehr stark darauf hingewiesen, dass also Staatsanwaltschaft und Gericht voreingenommen gewesen und seien und die Polizei auch voreingenommen schon zuvor ermittelt habe. Gegenstimmen kamen da eigentlich schon gar nicht mehr zum Zuge. Es war insofern etwas überraschend, eine so ausführliche Berichterstattung über diesen Prozess in der Zeit zu finden, da die Berichterstatterin der Zeit eigentlich so gut wie gar nicht in Traunstein anwesend gewesen war. Ich erinnere mich da an 2 oder 3 Termine. Kann mich täuschen, aber ich habe sie nicht besonders oft gesehen. Und damit war die Richtung vorgegeben und auf diese Richtung stiegen dann eigentlich sehr viele Medienvertreter ein. Es ist ein Justizirrtum passiert. Hanna ist womöglich an einem Unfall gestorben und der Angeklagte ist in Wirklichkeit unschuldig.
Und auch den Nebenklagevertreter Walter Holderle haben wir gefragt, welche Rolle die Medien in seinen Augen in diesem Prozess gespielt haben.
Ja, für mich eine erschreckend wichtige Rolle, weil ich ja als Rechtsanwalt grundsätzlich davon ausgehe, dass man eben ganz klar die Gewaltenteilung hat und dass es eben da als Monument von dieser Gewaltenteilung eben die Rechtsprechung gibt und einfach die Richter, und zwar die gesetzlich vorgesehenen Richter, diejenigen sind, die solch einen Fall dann bewerten und entscheiden. Ich aber dann schon relativ bald gemerkt habe, dass da Medienvertreter da sind, die, obwohl sie ja gar nicht in der Verhandlung gesessen sind, dann sich angemaßt haben, da Sachen zu bewerten und öffentlich Meinung zu machen in einer Weise, wo ich mich teilweise gewundert habe, weil ich ja den Akteninhalt kannte, weil ich den Verlauf der Verhandlung kannte und mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass jemand unter Weglassen von so viel wichtigen Sachen dann plötzlich die Öffentlichkeit beeinflusst und dann auch eigene Rückschlüsse zieht, die man teilweise sogar als unumstößlich dann dargestellt hat.
Über die Rolle der Medien hat sich auch Laurent Lafleur Gedanken gemacht. Das ist der Pressesprecher vom Oberlandesgericht in München, der viel mit überregional interessanten Gerichtsprozessen zu tun hat und von daher den Ansturm der Medien auch gewöhnt ist. Also auch ihn haben wir gefragt, wie er die Rolle der Medien sieht.
Während einer Gerichtsverhandlung halte ich tatsächlich Berichterstattung für existenziell für unseren Rechtsstaat. Denn wie soll die Bevölkerung ansonsten erfahren, was bei uns in den Gerichtssälen passiert? Wir haben gerade hier in München jeden Tag Schulklassen zu Besuch, aber dass tatsächlich Helga und Bernd von der Straße sich mal eine Gerichtsverhandlung anschauen, um mal zu gucken, wie eigentlich dieser Rechtsstaat so funktioniert. Das passiert natürlich nur sehr selten, obwohl Gerichtsverhandlungen öffentlich sind, was, glaube ich, gar nicht so sehr allen Leuten klar ist. Ich erhalte immer wieder Anfragen von Menschen bei herausgehobenen Prozessen. Ja, sie würden sich gern anmelden und ob sie denn kommen dürfen. Und ich antworte natürlich jedes Mal, ja, selbstverständlich, Sie sind herzlich willkommen. Das ist eine öffentliche Gerichtsverhandlung. Der Grundsatz der Öffentlichkeit ist ein ganz fundamentaler Grundsatz unserer Prozessordnung. Die Öffentlichkeit dient ja unter anderem der Kontrolle der Justiz. Der Umstand, dass Sie als Medienvertreter, aber eben auch jeder ganz normale Bürger von der Straße hier jederzeit reinkommen kann, ist ein ganz wichtiger Kontrollmechanismus für die Justiz.
Lafleur spricht hier einen Punkt an, das ist dieser Kontrollmechanismus für die Justiz. Immer wieder wird er im Zuge des Hanna-Prozesses von einem Skandal gesprochen, von einem Justizdrama. Fakt ist, wir haben einen Angeklagten, der sehr lange im Gefängnis saß, dann freigesprochen wurde, von dem her kann man juristisch davon ausgehen, dass er dort zu Unrecht saß. Wir haben eine Familie, die bis heute nicht weiß, was mit ihrer Tochter passiert ist. Ob sich tatsächlich hier um ein Justizdrama oder Skandal handelt, das erklärt uns hier auch Lafleur.
Wir haben ein Verfahren vor dem Landgericht Traunstein, ein Urteil. Wir haben eine Revision gegen dieses Urteil von Seiten des Angeklagten. Der Bundesgerichtshof hebt daraufhin das Urteil auf und es kommt zu einer neuen Verhandlung vor dem Landgericht Traunstein, die mit einem anderen Ergebnis endet. Dann ist dies, jedenfalls mal abstrakt betrachtet, einfach nur ein Beleg dafür, dass die Justiz funktioniert. Die Justiz funktioniert insoweit, als dass sie in der Lage ist, bei einer möglicherweise anderen Tatsachengrundlage auch eine andere Entscheidung zu treffen. Und wenn in einem Verfahren, jedenfalls nach Auffassung des Bundesgerichtshofs, ein Fehler passiert ist, diesen Fehler zu korrigieren.
Ein bisschen anders sieht das Yves Georg, einer der beiden Verteidiger des ehemaligen Angeklagten. Er äußert sich dazu, in welchem Zustand er unseren Rechtsstaat sieht.
Unser Rechtsstaat ist in keinem sehr guten Zustand, so würde ich es mal sagen. Man muss es immer ein bisschen vorsichtig ausdrücken, weil er in manchen Stellen gut funktioniert, in vielen aber leider nicht gut funktioniert. Und deshalb, ich würde jetzt nicht rumlaufen und sagen, unser Rechtsstaat ist in einem katastrophalen, miserablen Zustand. Am laufenden Band werden hier Unschuldige verurteilt. Das würde ich nicht so sehen. Aber es ist schon so, man darf nicht zufrieden sein mit unserem Rechtsstaat. Das muss man schon ganz klar sagen. Wir haben immer noch keine Dokumentation der Hauptverhandlung. Noch immer verurteilen wir tagtäglich Menschen zu jahrelangen Freiheitsstrafen auf Grundlage von mehrtägigen Hauptverhandlungen, in denen niemand amtlich protokolliert, was die Zeugen und Sachverständigen gesagt haben. Niemand.
Anschließend ergänzt er noch, dass sich das System in einigen Punkten ändern muss, um zu einem gerechteren Strafsystem zu gelangen. Wenn wir abschließend nochmal auf den Hanna-Fall schauen, Michael, wie fällt denn das Fazit aus? Was bleibt von dem Verfahren?
An diesem Verfahren bleibt eigentlich am Ende nur Ungewissheit. Und das ist ein sehr unbefriedigender Zustand, ich glaube, für alle Beteiligten, vor allem für die Eltern natürlich. Man kann es nur so sagen, wie es Heike Will zu Beginn des zweiten Prozesses eigentlich gesagt hat. Es ist auf jeden Fall eine Tragödie. Eine Familie hat ihre Tochter verloren. Eine andere Familie musste 2,5 Jahre lang auf ihren Sohn verzichten, der in Untersuchungshaft saß. Er wurde freigesprochen. Die 2,5 Jahre kann ihm trotzdem eigentlich niemand zurückgeben. Natürlich wird er eine Entschädigung erhalten dafür, aber das ist ein sehr, sehr schwacher Trost für 2,5 Jahre Leben.
Wie schätzt du das Ganze ein? Es wird ja immer wieder diskutiert, was wir gerade hatten. Ist es nun ein Skandal, eine Tragödie? Was ist es?
Es ist eine Tragödie. Ein Skandal würde ich sehen, wenn jemand absichtlich und mit Vorsatz da Fehler gemacht hätte. Das sehe ich aber nicht. Die Polizei hat ja hunderte und aberhunderte Zeugengespräche geführt, dass es da nicht immer einen Vergleich gab. Das kann ich nachvollziehen. Bei so viel Ermittlungsarbeit können Fehler passieren. Das glaube ich schon. Ich glaube auch nicht, dass im ersten Prozess wirklich absolut gravierende Fehler in der Beweisführung oder in der Aneinanderreihung der Indizien gemacht wurden. Es gab viele Hinweise, die eine stimmige Geschichte zu ergeben versprachen. Dass dies im zweiten Prozess nicht mehr funktionierte, lag vor allem, glaube ich, an zwei Sachen. Zeugen konnten sich noch schlechter erinnern. Es war ja mittlerweile etwas Zeit vergangen. Und es war der Verteidigung gelungen, den zentralen Zeugen des ganzen Verfahrens schon vor Beginn des zweiten Verfahrens zu erschüttern, nämlich den Zeugen aus der JVA, der während der Untersuchungshaft gehört haben wollte, dass der Angeklagte ihm einen Mord gestanden hatte.
Der aktuelle Stand ist nach wie vor, wir hatten es in der zweiten Folge schon, der Angeklagte ist rechtskräftig freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft, die sich auch dem Freispruch angeschlossen hatte, geht aber weiterhin von einem Gewaltverbrechen aus. Wie geht's denn nun weiter? Passiert da noch was? Wird jemals aufgeklärt, was mit Hanna passiert ist?
Das weiß niemand. Die Staatsanwaltschaft hatte ebenso auf Freispruch plädiert, weil auch sie die Beweise als nicht mehr ausreichend ansah. Aber die Gutachter, die Gerichtsmediziner hatten sich ja nochmals festgelegt in einer Entgegnung auf die Gutachten, die von der Verteidigung beigebracht worden waren. Und sie stellten nochmals fest, es war ein Gewaltverbrechen. Hannah starb nicht durch einen Unfall, sondern durch Gewalt. Ob nun wieder Ermittlungen angestellt werden, das wissen wir nicht, ist es eher unwahrscheinlich. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft bräuchten einen vollkommen neuen Ansatz. Wer weiß, vielleicht werden vollkommen neue Verfahren ermöglicht, die noch ganz kleine Spuren von DNA irgendwo nachweisen können und solche Spuren werden dann auch noch gefunden. Also ich glaube es nicht, dass sich da noch was tut.
Für die Familie bleibt nach wie vor die Tragödie. Und was Ihnen wichtig ist oder wie es am besten weitergehen sollte, auch das hat uns zum Schluss Walter Holleder nochmal erklärt.
Ich habe ja im Rahmen des Verfahrens, jetzt des zweiten Verfahrens, auch einen Beweisantrag gestellt. Da gibt es einen Sachverständigen, der meines Erachtens da absolut prädestiniert wäre, das aufklären zu können. Und also ich werde da schon auch Bestrebungen danach richten, dass dieser Sachverständige auch beauftragt wird, weil das die Eltern natürlich unverändert interessiert. Und die Eltern werden auch nicht ruhen, bevor da nicht letztendlich dann Licht ins Dunkel kommt.
Weitere Informationen zu diesem Fall und dieser Folge, Videos und Fotos findet ihr unter den Links in den Shownotes.
In 2 Wochen hören wir uns wieder zu einer neuen Folge. Dann beschäftigen wir uns mit einem neuen Kriminalfall aus der Region.
True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24 Podcast mit wahren Kriminalfällen aus der Region. Überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst.